Ich glaube, was ich an diesem Hinter der Kamera liebe, ist die kreative Arbeit im Team, schon in dem Entstehungsprozess, weil letztendlich das, was am Set passiert, da bist du schon so viele Schritte weiter und alles, was davor war, das kriegen die Leute am Set ja zum Teil gar nicht mit. Und das finde ich super spannend, also was es alles bedarf, bis so ein Projekt überhaupt am Set ist. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Gehirn und wie ich so Dinge mache, anders ist. Und ich rückblickend wirklich so ganz klassische Dinge wie in der Schule. Ich habe nie aufgepasst. Ich habe nicht ein einziges Mal in meinem Leben Hausaufgaben gemacht. Und ich bin da so durchgeschludert, weil ich dann auf kurze Zeit mir richtig reingeprügelt habe. Ich habe auch gemerkt, dass ich darunter gelitten habe. Also ich habe ganz oft gemerkt, dass ich darunter gelitten habe, dass ich anders war als viele anderen oder anders getickt habe. Und habe mich dann irgendwann mal beraten lassen und auch sozusagen Verdacht auf Depression oder irgendwie so. Aber dann war relativ schnell klar, dass das einfach ein sehr klassisches ADHS-Köpfchen ist, was ich da habe.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Heute tauchen wir ab in die Welt des Film und Fernsehens, denn ich habe eine Frau bei mir, die solltest du kennen und die wirst du kennen. Denn wer in so vielen verschiedenen Rollen auf den Bühnen und den Leinwänden dieser Welt zu sehen ist, an dem kommst du nicht vorbei. Vielleicht kennst du sie aus Pastewka, vielleicht kennst du sie aus Türkisch für Anfänger oder Die Welle oder aber auch Doctor's Diary. Ich habe heute eine Frau hier, die ist nicht nur Schauspielerin, die sogar mit dem Deutschen Comedy- und Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden ist, sondern eine Frau, die gesagt hat, ich wechsle die Position, ich gehe hinter die Kamera. Sie ist also mittlerweile auch als Autorin und Schauspielerin unterwegs. Ich freue mich total, Sie heute hier zu haben, Christina Dorego.
Vielen Dank. Hallo.
Hallo.
Ich habe gesagt, als Autorin und Schauspielerin, aber ich glaube, du wolltest sagen, als Autorin und Regisseurin und...
Did I do it wrong?
Naja, ich weiß, also wrong, es
ja,
stimmt.
Ich wollte ja sagen, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin.
Richtig.
Bist du noch was?
Bestimmt. Vor allem bin ich jetzt gerade eine gestresste Hundemutter, weil du keinen Platz machst. Milo, mach mal Platz. Mein Hund ist nämlich auch da, falls ihr den nur hören und nicht sehen könnt.
Und ehrlich gesagt, Christina, es ist ein Signature-Move von dir. In jedem Podcast, in dem du bist, ist der Milo dabei.
Und läuft so rum und...
Ja, und das ist doch total fein. Er darf sich doch ein bisschen hier zu verstehen geben. Sei du ganz entspannt. Ich bin's auch und die anderen, also Tierfreunde, aufgepasst. Wir haben hier ein Hundeherz. Das ist doch super. Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich war gerade schon so in Gedanken. Zurück bei Türkisch für Anfänger, das ist lange her, das ist Vergangenheit, ne? Das war irgendwie so der Einstieg. Mich würde aber ehrlich gesagt für unseren Einstieg interessieren, wie ist dein Tag bisher heute, wenn du den in einem Filmgenre beschreiben würdest? Sind wir im Bereich Comedy unterwegs, Drama, Fantasy, was hast du schon erlebt?
Wow, was für eine gute Frage. Mein Tag heute ist eine Dramedy, also eine Mischung aus Drama und Komödie. Es ist irgendwie so ein Tag, wo ich hatte so ein abgefahrenes Meeting heute, wo ich das erste Mal so knallhart damit konfrontiert wurde, was die KI für mich in Zukunft bedeuten könnte, sowohl als Schauspielerin, aber eben auch als Produzentin und Regisseurin. Ich hatte heute mit einer Kollegin, mit der ich gerade so einen Trailer gedreht habe, für eine total abgefahrene Idee, die wir hatten. Und wir haben es an einem Drehtag nicht geschafft, eine gewisse Szene zu drehen. Und dann schickt ihr mir heute einfach so eine Szene, die genau so war, wie wir sie konzipiert haben. Und ich war so, hä, wann hast du das denn gemacht? Dann meint sie, Christina, KI.
Verrückt.
Und das hat mich, also ich bin so ein bisschen unter Schock und overwhelmed und auf der anderen Seite auch begeistert. Also ich
warte ganz kurz. Ihr habt ein Projekt gerade am Laufen. Da ist nicht alles fertig geworden. Es fehlen Szenen. Die hätte man eigentlich drehen müssen. Mit dir, ohne dich?
Ohne mich, genau.
Ohne dich? Auf einmal bekamst du ein Ergebnis, fragst dich, wie kommt's? Und dann sagt sie dir, das wurde nie gedreht, das hat eine KI für uns erstellt.
Genau. Ja.
Und das ist gelungen.
Das ist gelungen, ja. Also das ist insofern gelungen, dass das auf jeden Fall erschreckend echt und authentisch ist. Die Stimme ist noch so ein bisschen roboteresk, aber es funktioniert erschreckend gut, was für unsere Zwecke phänomenal ist. Und was mich aber gleichzeitig als Schauspielerin total verblüfft und auch schockiert, weil ich, wenn ich jetzt 2-3 Jahre vorspule, mir vorstellen kann, dass dieser Job, den ich da sehr viele Jahre sehr gerne gemacht habe und auch weiterhin gerne machen würde, total bedroht ist. Und ich glaube, das ist mir heute so richtig klar geworden. Insofern ist dieser Tag für mich heute so ein bisschen abgefahren einfach.
Ja, total und sehr nachvollziehbar, vor allem, weil du es selbst erlebt hast. Jetzt sagst du schon selbst, okay, gut für uns, in dem Fall jetzt für das Projekt, wahrscheinlich ziemlich easy sogar, könnte ich mir vorstellen, habt ihr da jetzt irgendwie eine Lücke geschlossen. Ja, aber was bedeutet das denn in der Konsequenz? Eben für deinen Berufsstand in verschiedensten Perspektiven, ne? Und was sagen deine Gedanken gerade?
Ja, ich glaube, man muss irgendwie versuchen, sich da nicht so ganz gegen zu sträuben. Also natürlich ist da eine Rebellion und irgendwie das Gefühl von, das möchte ich auf keinen Fall. Und auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, auch ein sehr pragmatischer Mensch, der dann eher lösungsorientiert denkt und denkt, okay, alles klar, ich werde es nicht aufhalten können. Wie kann ich mich aufstellen, dass ich da bestmöglich mit umgehen kann auf allen Ebenen, ne? Und ich empfinde die Bedrohung vor allem aktuell für die SchauspielerInnen, auch nicht nur für mich, auch in meinem Umfeld. Weil ich glaube, das Thema ist, was so SynchronsprecherInnen angeht, ja schon sehr besprochen oder ist schon sehr präsent, zumindest in meiner Bubble. Aber noch
da ist, hol uns kurz ab. Ich bin nicht tagtäglich vor der Kamera. SynchronsprecherInnen ist quasi schon auslaufend, weil das ersetzt man durch KI.
Genau, also da gibt es einfach schon eine sehr greifbare Bedrohung, so dass viele KollegInnen da sich auch schon versuchen aufzustellen und davor zu schützen. Gleichzeitig ist die Frage, wie schützt man sich davor? Also das frage ich mich halt auch, ne? Wie kann man das denn überhaupt machen? Also wie kann man sich überhaupt schützen? Wie kann man das? Man kann es nicht aufhalten, das wird passieren. Und muss man jetzt irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Aber natürlich ist gerade dieser Beruf der SynchronsprecherInnen aktuell, glaube ich, in dieser Branche, in der ich mich bewege, der am meisten bedrohteste. Und wahrscheinlich folgt alles andere dann auch.
Ja. Ich meine, coole Haltung von dir, so ist es ja am Ende auch. Du kannst es nicht aufhalten. Du musst jetzt Wege finden, es dir zunutze zu machen. Was kann daraus entstehen? Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wird es einen Weg geben und wenn ja, welchen und für wie viele auch von dir und deinen KollegInnen. Ne? Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da gibt's jetzt auch eine Webseite, eine Plattform, da kann man quasi zum Filmemacher werden. Da könnte ich Mitglied sein, schreibe ein kleines Drehbuch, Mini-Geschichten und dann würde das in Cartoon- oder Sketch-Version umgesetzt werden. Und dann hieß es auch die neue Welt des Filmemachens, wo ich dachte, ja, also mich betrifft es jetzt nicht im ersten Schritt, aber wo führt das denn hin?
Ja.
Toll, dass die KI alles uns aus den Händen nimmt. Wenn es dazu führt, dass du zu Hause sitzt und ein Film mit dir läuft und du trotzdem vergütet wirst, schön.
Ja.
Aber was, wenn nicht, ne?
Ja, genau. Und auch, was bedeutet das auch für die Kunst auf lange Sicht? Also jetzt gar nicht mal nur für uns alle individuell. Was wird das gesellschaftlich verändern, kulturell verändern? Wird die KI irgendwie an diese Emotionen rankommen, die man eigentlich von Menschen nur kennt und von Menschen spürbar gemacht wird oder nicht? Also man sagt ja jetzt immer, die KI wird es nicht schaffen, Emotionen rüberzubringen. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, das, was ich heute Morgen gesehen habe, das wirkte schon sehr echt?
Das war emotional.
Ja.
Okay. Wahnsinn.
Ja.
Jetzt hast du ja das Glück, und das würde mich sowieso noch interessieren, das passt gerade ganz gut. Du hast irgendwann gesagt, nur Schauspielerin zu sein, das reicht mir nicht. Ich möchte noch mehr, ich möchte mein Spektrum erweitern. Du bist hinter die Kamera gegangen als eben Drehbuchautorin, auch als Regisseurin, die es am Set umsetzt und damit sagt, wie es sein soll. Da könnte ich jetzt sagen, genialer Move, weil damit wirst du ja dem Risiko schon mal ein Stück ausgewichen sein, weil jemanden, der KI sagt, wie der Film sein soll, also quasi Regisseurin ist, das wird's ja wahrscheinlich auf jeden Fall brauchen.
Ja, aber ich glaube, das sind ja dann Berufe, die dann wahrscheinlich eher so sein werden. Also ich spinne jetzt mal hier laienhaft rum, aber dann wird ja in Zukunft Regie bedeuten, du sitzt vor einem Bildschirm und tippst ein, wie das gehen soll oder wie das aussehen soll. Das wird ja wahrscheinlich dann nicht bedeuten, du bist am Set und machst das mit der KI. Das heißt,
das Set ist dann wahrscheinlich der Laptop.
Genau, und das heißt, auch dahin wird sich wahrscheinlich einiges verschieben. So.
Ja. Ja, total. Kurz mal davon weg. Warum Regisseurin? Was reizt dich daran? Weil ich machen wir es mal ganz schubladenmäßig. Ich habe immer so das Bild im Kopf, es gibt Menschen, die sind super vor der Kamera. Das bist du definitiv. Und dann gibt's die sind dahinter gut und die wollen, was ich so bisher in meiner kleinen Erfahrung mitbekommen habe, viele wollen gar nicht vor die Kamera, die hinter der Kamera sind. Aber du wolltest weg von vor der Kamera, also partiell. Warum?
Ich glaube, das ist für mich gar nicht dieses Weg von vor der Kamera, sondern vielmehr ein Ausleben anderer Form von Kreativität. Also ich glaube, dass ich habe schon immer tausend Sachen nebenbei gemacht, nur habe ich das nie so richtig öffentlich gemacht oder gezeigt oder so. Ich glaube, das hat zum einen den Grund, dass es in der deutschen Branche immer so ein bisschen nur sei nur eins, ne? Also ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, die Leute sind überfordert, wenn man mehr als eine Sache macht. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, so, ja, drauf geschissen. Ich habe aber Bock, was anderes noch auszuprobieren und was anderes zu machen. Ich glaube, was ich an diesem hinter der Kamera liebe, ist die kreative Arbeit im Team, schon in einem Entstehungsprozess, weil letztendlich das, was am Set passiert, ist ja dann schon der Vor, also da bist du schon so viele Schritte weiter und alles, was davor war, das kriegen die Leute am Set ja zum Teil gar nicht mit. Und das finde ich super spannend, also was es alles bedarf, bis so ein Projekt überhaupt am Set ist. Und das reizt mich am meisten. Und ich glaube, die Sache mit der Regie ist mir so ein bisschen passiert, sage ich mal, weil ein Freund von mir gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, seinen Kurzfilm zu machen als Regisseurin. Ich hatte da immer Lust drauf, aber ich glaube, ich wäre jetzt gar nicht alleine losmarschiert und hätte das gemacht. Und daraus entstand eben, dass ich bei Projekten, wo ich dann als Autorin drauf war, dann auch Dinge realisieren durfte. Und ich gemerkt habe, oh krass, das macht mir richtig Spaß und das Feedback ist gut und warum nicht, ne?
Ach, cool. Das ist wieder so eine Geschichte von, das kam zu dir, dann hattest du die Chance, konntest ausprobieren und hast gemerkt, das macht mir auch Spaß, ja. Das ist richtig schön. Interessant der Punkt, den du gerade genannt hast, dass man immer so für eine Sache positioniert ist. Ich kenne das noch früher aus meinem Büroleben, da war auch immer irgendwie klar, du stehst halt für einen bestimmten Bereich. Das ist bei euch in der Branche auch so, wenn du Schauspielerin bist, dann bist du quasi gebrandet damit und hast die Hose Schauspielerin an oder den Rock. Und dann ist es eigentlich nicht dieses, man kann mehreres.
In meiner Wahrnehmung und auch ich rede da mit vielen Leuten drüber, ja, also da ist das so, man ist in der Schublade drin. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich habe nach 3 Staffeln Pastewka oder so hat mir mal ein Kollege gesagt, so Christina, du musst zusehen, dass du da schnell rauskommst, weil sonst bist du in der Schublade drin. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, warum? Also es macht mir mega Spaß, ich liebe diesen Job, warum sollte ich da raus? Und heute verstehe ich, was er meinte. Ich hätte die Entscheidung trotzdem niemals anders getroffen, als ich sie getroffen habe. Aber ich verstehe, dass es sozusagen leider so ist, dass man, ja, also dass es irgendwie den Leuten leichter fällt zu sagen, ja, die macht Komödie oder die, das ist die aus Pastewka, das ist die aus Türkisch für Anfänger oder jetzt gerade, das ist die aus Ghosts. Und in meinem Fall, was ich merke, ist, dass da so eine klare Schublade ist mit Comedy, was total okay ist. Ich fühle mich in dieser Schublade sehr wohl. Ich spiele gern Comedy, ich schreibe gern Comedy. Aber es ist irgendwie ein bisschen schade. Und ich finde, das ist auch tatsächlich was sehr Deutsches, dass es irgendwie limitiert ist oder dass man bitte eine Sache sein soll. So.
Ja, total. Ne? Das kann ich mir super vorstellen, weil ich auch häufig wahrnehme, böse Rollen werden oft durch gleiche Persönlichkeiten besetzt und dann traust du denen halt keine liebevolle Rolle irgendwie so gefühlt zu. Gut, Comedy ist nochmal eine eigene Sparte, ne? Egal ob auf der Bühne, Stand-up oder ob im Fernsehen. Comedy ist halt wirklich auch nochmal, würde ich jetzt als Laie von außen sagen, eine andere Kunst. Vielleicht kannst du sogar beides. Also Top-Talent sozusagen, Schauspiel und Comedy. Aber verrückt, dass du dann auch da quasi so den Stempel aufkriegst, ah, die macht halt Comedy.
Ja, ich glaube eben, dass der Trugschluss darin liegt, dass wenn man Komödie macht oder Comedy macht, dass es man nicht in der Lage ist, Drama zu spielen. Weil ehrlich gesagt, für mich ist eine Komödie nur dann lustig oder eine Situation nur dann lustig, wenn da drunter was anderes liegt.
Ja.
Und ich gehe auch an jede Rolle, die ich spiele, die jetzt komödiantisch ist oder, weiß nicht, ein Timing haben soll oder so, ich nehme die halt total ernst. Ich gehe da nie ran und denke, wo ist der Witz? Sondern die Figur muss ich so greifen können und so ernst nehmen können, dass daraus dann was entsteht, was dann vielleicht lustig ist, weil so ist das Leben ja auch. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Leben entstehen die lustigsten Situationen auch gerne mal in den absurdesten oder traurigsten Situationen.
Ja. Definitiv.
Und so gehe ich da auch ran. Und deswegen ist in meiner kleinen Welt oder in meinem kranken Kopf ist das überhaupt nicht überhaupt nicht voneinander zu trennen.
In meinem auch nicht, weil ich natürlich von außen denken würde, ach, eine Schauspielerin, ja, dann musst du das, du hast das ja gelernt, dann musst du das ja können. Du musst die Böse, die Liebe, die Lustige, die Ernste, du musst eine Kommissarin genauso spielen können wie eine ganz lustige Rolle bei Pastewka beispielsweise. Ja. Und ich finde, in der Welle hast du ja bewiesen und gezeigt, das ist ja ein sehr ernster Film. Mhm. Also er ist wenig lustig, wenig an lustigen Elementen drin, zwecks Thematik, logisch. Das würde man ja aber eigentlich jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin unterstellen. Eine Meryl Streep beherrscht sowas ja, also komme ich jetzt rein zufällig drauf, ganz weil komisch. Ich bin ganz komisch. Die beherrscht das ja par excellence, dass man ihr alle Rollen abkauft. Das würde ich doch aber jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin auch unterstellen. Und du sagst eben, genau so ist es nicht. Bist du einmal so ein bisschen gefärbt und sagst, ah, die hat ihr Talent da, dann bist du so ein bisschen gesetzt dafür.
Ja, ich glaube, beziehungsweise bekommen die wenigsten, glaube ich, die Chance, dann alles zu zeigen. Ne? Also ich bin da, glaube ich, noch ganz gut aufgestellt. Mhm. Aber ja, es ist dann doch immer wieder so ein bisschen aus dem Klischee rauszukommen, gar nicht so einfach.
Ja, definitiv. Was werden deine absolute Traumrolle?
Ach, das ist so eine Frage, die mir öfter gestellt wird und ich habe darauf nicht so eine richtige Antwort, weil es tatsächlich so ist, wenn ich ein Drehbuch lese und dann heißt es, Christina ist angefragt für Rolle XY, entweder spüre ich die ganz doll oder ich spüre die nicht. So. Und meistens kann ich wirklich fast jeder Rolle was abgewinnen, so, weil ich irgendwie mich begeistern kann, sowohl im echten Leben für Menschen ganz unterschiedlicher Natur.
Ja.
Und das überträgt sich dann eben auch so auf die Rollen. Also meistens, ich glaube, wenn man so eine Grundempathie hat oder eine Grundfähigkeit, sich in Menschen hineinzuversetzen, ist der Zugang zu Rollen auch relativ easy.
Das verstehe ich, aber es ist mir noch zu unkonkret. Ich gebe dir mal was. Mhm. Tribute von Panem versus Teufel trägt Prada, du die Böse, definitiv, nicht die Anne Hathaway. Okay. Du bist Meryl Streep, in dem Fall Miranda Priestly. Mhm. Mr. and Mrs. Smith, auch schon alt, ne? Kennen wahrscheinlich viele Zuhörende gar nicht mehr, mit Angelina Jolie. Also bist du eher so im, oder sowas Historisches, sowas mit Mittelalter, Hexen und Co. Wo, also da irgendwo muss doch dein innerer Pegel mehr ausschlagen und sagen, ah, das mal voll gerne.
Also bei den ersten dreien ist mein Pegel total ausgeschlagen. Ich denke sofort so, ja, würde ich gerne spielen. Ich gerne spielen. Bei dem Mittelalter-Ding denke ich so, ja, fände ich auch cool. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich eins von den ersten dreien. Wobei da wahrscheinlich auch eher so zwischen Teufel trägt Prada und Mrs. und Mr. Smith oder Mr. Wie rum war es? Mr. und Mrs. Smith. So rum.
Eigentlich falsch, ne? Ist der Mann zuerst genannt in dem Titel? Eigentlich falsch.
Ja.
Ja. Könntest du das?
Du meinst die Action-Szenen oder mit Brad Pitt knutschen? Mit Brad Pitt knutschen könnte.
Nee, ich bin zurück bei Der Teufel trägt Prada. Wird ja auch gerade verfilmt. Miranda Priestly. Knallharte Business Lady, arrogant hoch 10.
Ob ich das spielen könnte?
Ja.
Na klar.
Oh! Da kommt so ein innerer Anteil, ne? Ja. Von, oh ja, give it to me. Okay.
Ja.
Krass. Was drehst du gerade aktuell? Kannst du dazu was sagen?
Nee, kann ich tatsächlich nicht so sagen.
Schade, sag trotzdem was.
Also es ist ja momentan so, dass wenn man für Streamer oder so was dreht, dass man dann nicht sagen darf, was man macht, bis es dann öffentlich ist. Deswegen kann ich das gerade nicht sagen.
Das hört sich so an, als wäre das beim Fernsehen anders. Beim linearen Fernsehen.
Ja, also es gibt sozusagen immer so eine Drehstartmeldung und immer erst, wenn die raus ist, darf man dann sozusagen was dazu sagen. Ich habe aber jetzt auch tatsächlich die letzten Monate extrem viel hinter der Kamera gemacht.
Aha.
Und das war so eine Mischung aus gewollte Auszeit und dann auch passierte Auszeit, weil es immer so, es gibt so Phasen, wo wenig gemacht wird und es ist meistens der Sommer.
Ja.
Und da ich jetzt ja viel als Autorin gearbeitet habe, war jetzt sozusagen Sommerpause und jetzt geht's in den Herbst und das wird dann wieder ein bisschen anstrengender und ein bisschen mehr zu tun. Wobei ich echt sagen muss, ich bin auch ganz schön platt von dem eigenständig entwickeln, eigenständig machen, Projekte vorbereiten, weil dadurch, dass du das immer sehr aus eigener Kraft machen musst, habe ich, ich glaube, ich habe es nicht unterschätzt, aber ich habe mir ganz schön viel aufgeheizt für einen relativ kurzen Zeitrahmen. Und deswegen finde ich es jetzt schön, in eine Drehsituation zu gehen, wo alles von außen vorgegeben wird, wie mein Tag aussieht, wann ich abgeholt werde, wann ich Mittag esse, dann muss ich mir um all das keine Gedanken machen.
Ja, wie interessant. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn du natürlich die Macherin bist, als Regisseurin beispielsweise oder auch als einfach, wenn ein ganzes Projekt bei dir liegt, dann muss natürlich unglaublich viel bringen. Ne? Wahrscheinlich musst du kreativ arbeiten, hast aber auch ganz viel organisatorisches, ja. Administratives. Ich habe schon mal gehört von dir, Gelder zu bekommen, Finanzierung auch immer so ein Riesenthema. Klar, als Schauspielerin kommst du ans Set, du hast abzuliefern, aber der Rahmen ist abgesteckt für dich und geklärt.
Ja, es gibt eine Disposition, da steht von vorne bis hinten drauf, wo du wann bist und was du drehst und so. Und genau, wenn das alles selber organisiert werden muss, ist das eine andere Nummer.
Schauspiel ist neuerdings deine Auszeit.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich freue mich da jetzt richtig drauf, so zu chillen, im Sinne von, ich muss das alles nicht selber stemmen, ja.
Ja. Ja. Wahnsinn. Richtig cool. Okay, zu Projekten kannst du nichts sagen. Da gucken wir dann einfach.
Ja, sag mal so, Ghost ist ja noch in der ARD-Mediathek zu sehen aktuell. Das ist ja mein diesjähriges großes Projekt und vielleicht geht's da ja auch weiter.
Auch als Main Character.
Das stimmt, ja.
Ja, das ist richtig cool. Ich habe so und so, ich habe verschiedene Versionen gesehen. Das ist cool, das hat mir gut gefallen. Wobei ich ehrlich gesagt dich als Lucy mega finde.
Ja?
Ja.
Ja, das ist ja schade. Das ist ja so ein in Corona untergegangenes Projekt. Ne, das habe ich auch super gerne gemacht. Aber war so der Klassiker irgendwie, hat sich einfach im linearen Fernsehen, glaube ich, überhaupt nicht erzählt. Und das ist witzig, weil ich meine, das ist noch bei RTL Plus und ich habe auf jeden Fall noch so, über so langen Zeitraum so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das gerne geguckt haben. Ja. Also
ja, das ist sowas. Schade. Da sitze ich und da bonde ich einfach mit denen und denkst du, ach cool, ach guck mal, jetzt ist wieder eine Spur zu frech gewesen. Ach guck mal, jetzt kriegst du wieder einen Straf.
Ja.
Naja.
Ja.
Ja. Ja, es ist super cool. Abseits der Projekte da draußen, über dich selbst darfst du ja sprechen.
Na klar.
Wer ist denn die Frau, wenn die Kameras aus sind? Wenn Christina ganz privat ist, in ihren sicheren vier Wänden, mal in Berlin, mal in Köln, wer bist du dann?
Boah, ich glaube, ich bin viele. Ich glaube, ich habe so Phasen wie jeder andere Mensch auch, ne? Also es gibt Phasen, da bin ich, weiß nicht, super energetisch und total sozial. Dann gibt's Phasen, da brauche ich eher Rückzug und mehr Ruhe. Ich glaube, prinzipiell bin ich jemand, die ihre Freundschaften pflegt. Mir ist es wichtig, mit meiner Familie und mit meinen brasilianischen Wurzeln immer in Verbindung zu sein und das auch zu pflegen. Ich bin jemand, die auch gerne einfach mal faul ist und rumdümpelt. Ich koche gerne, ich nehme mir gerne Zeit für mich auch oder mit dem Hund. So ganz, ja, viele verschiedene Facetten, glaube ich, die jeder Mensch hat. So, es gibt auch echt Phasen, wo ich mich extrem zurückziehe, auch aus Social Media oder dann manchmal auch so, klar, meine Ängsten können mich immer erreichen und so, aber es gibt einfach auch Phasen, wo ich gerne für mich bin.
Interessant. Und würdest du sagen, kannst vielleicht auch für mehrere Menschen als für dich sprechen, die Charaktere, Rollen in Serien, Filmen, auch von mir aus Theaterstücken, aber vor allem alles, was im TV läuft, hat das nichts mit dir zu tun? Oder könnte ich auch sagen, doch, das ist schon die Christina. Wenn du mit der befreundet wärst, dann würdest du wissen, so ist die auch ein bisschen so, je nach Rolle. Oder ist man da immer komplett weg und sagt, nee, ist halt, ich spiele das, hat nichts mit mir zu tun.
Also ich glaube, jede Rolle hat auch ein bisschen was von mir. Ich glaube, das ist eher so wahrscheinlich im Außen zu beobachten, weil ich sag mal Gestiken oder Mimiken oder so, da wird sich was wiederholen. Also sowohl im Fernsehen und in den Rollen, als auch wenn du mich in echt siehst, gewisse Sachen sind wahrscheinlich von mir. Ja, aber das finde ich so eine Frage, die, es wäre interessant, glaube ich, jemanden zu fragen, der mit mir irgendwie regelmäßig lebt und zusammen ist im Privaten.
Gibt es eine Rolle, wo du sagst, die hat gar nichts mit mir zu tun, weil die ist so ab von mir als Persönlichkeit, da musste ich in eine ganz andere Persona schlüpfen?
Kathi von Typisch für Anfänger, die war ganz weit weg von mir.
Wirklich?
Ja.
Witzig.
Ja. Also ich glaube, das, was ich mit dieser Rolle, ich meine, das ist so lange her, ich müsste mir das tatsächlich auch nochmal angucken, um das überhaupt jetzt sagen zu können, aber in meiner Erinnerung, ist die war zwar auch so schnell im Kopf und hatte irgendwie so, ich sag mal, ein gutes Timing, aber so von ihrer Persönlichkeit und die Art, wie sie sozusagen mit ihrer besten Freundin da in der Rolle umgegangen ist und so, das ist total weit weg von mir.
Ach, spannend. Also ja.
Hat nichts mit mir zu tun.
Witzig, dass du genau diese Rolle nennst, weil ich das ja früher immer so gern geschaut habe, ja, ne, mit meiner besten Freundin, hoch und runter die, ja, Staffeln. War ein herrliches Mittel, um nicht fürs Abi lernen zu müssen. Mhm. Und witzigerweise meine Schwester, ganz andere Generation, die kennt halt die Filme und dadurch dann aber auch wieder die Serie. Hat eine ziemlich lange Spanne, weil du sagst, es ist so lange her. Ja, definitiv für dich, aber die Halbwertszeit ist riesig.
Ja, ist krass, weil das jetzt irgendwie, glaube ich, auch nochmal bei Netflix hochgeladen wurde und irgendwie, glaube ich, jetzt eher so die 2000er so einen totalen Hype haben, werde ich damit auch momentan sehr viel konfrontiert und ich werde immer noch erkannt, was ich echt verrückt finde, weil ich meine, ich war da Anfang 20, ich bin jetzt Ende 30 und ich werde immer noch angesprochen auf die Rolle. Und das,
ja, das, also, siehst du mal, wie gut du dich, du siehst so, ja, auch nicht deinem Alter entsprechend aus. Sie sieht deutlich jünger aus.
Vielen Dank.
Ja, aber die ist weit von dir weg. Das heißt, du musstest dir quasi so ein bisschen auch Personen als Vorbild suchen in deinem Umfeld, wo du sagst, so will ich nicht sein und das gebe ich in die Rolle rein.
Ja, aber ich meine, die Rolle war auch einfach super geschrieben. Also ich finde, das ist auch manchmal relativ easy, wenn man eh ein Mensch ist. Und das bin ich, der so viel beobachtet und viel so, also ich beobachte einfach wirklich gerne Menschen und ich nehme, saug viel auf. Und ich glaube, daraus schöpfe ich dann, ohne konkret mich mit dem Drehbuch an den Schreibtisch zu setzen, zu denken, so, wer war denn, wem bin ich denn begegnet, der so und so war oder... Ne, also das sind dann eher Dinge, die passiert irgendwie immer so unter der Oberfläche. Arbeite ich im Prinzip immer an irgendwie der nächsten Rolle, weil ich alles, was ich so sehe und beobachte, irgendwie aufsauge.
Ach,
und dann mache ich die Schublade irgendwann auf, ja, und dann gucke ich mal, ja, was ich für die Rolle brauchen könnte.
Ach, wie cool. Mhm. Abschließend zum Thema Film und dann gehen wir nämlich weiter. Vorbild. Hast du ein Vorbild, männlich, weiblich, völlig egal, divers, wo du sagst, ja, würde ich gerne treffen oder habe ich sogar getroffen, finde ich absolut grandios.
Also dreimal darfst du raten, wen ich ganz toll finde, hat vielleicht was mit dir zu tun auch.
Meryl Streep?
Ja.
Ja, oder?
Ja, also die finde ich...
Okay, komm, Christina, lass uns das hinkriegen. Die ist, wenn wir uns zusammentun,
ja,
die ist 2, 3 Telefonnummern entfernt.
Meinst du?
Und die dreht gerade, da machen wir mit der einen Podcast. Ich mache einen Podcast zu Der Teufel trägt Prada 2. Müssen wir ein bisschen an meinem Styling noch arbeiten, damit es mehr Richtung Film geht.
Ich finde, und das passt schon ganz gut.
Das machen wir.
Ja.
Nee, sag mal, Spaß beiseite. Du findest sie super?
Ich finde die super aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich finde zum einen sie schauspielerisch fantastisch. Dann finde ich, ich meine, ich kenne sie persönlich nicht, aber alles, was sie sagt sozusagen über sich, über den Job, mit welcher Distanz sie die Dinge auch betrachten kann, wie sie sich entwickelt hat, wie sie altert, wie sie immer weiter auch aufblüht als Schauspielerin, das finde ich wirklich ganz toll. Und ich glaube, das ist auch eine Art wie gesundes Vorbild. Also in allem Star-Sein habe ich das Gefühl, ist sie ein Mensch, den ich greifen kann. Und das finde ich bei vielen halt nicht. Ne? Also bei vielen Menschen ist das dann wie so ein, ja, eine Person, wo du denkst, wo bist denn du?
Ja,
ne? Ja, die finde ich ganz toll.
Hast du aber nie getroffen?
Nee. Also von diesen ganz großen Größen habe ich getroffen George Clooney, der auch sehr nett war.
Wow.
Ich überlege gerade. Also so ein paar Größen ist man mal so begegnet. Aber meistens ist auch wirklich so, je größer die sind, also je krasser der Star, desto netter und entspannter sind die.
Ist so.
Also meine Erfahrung, ja.
Meinst du so die wie immer im Leben, so die Mitte dazwischen, schon erfolgreich bekannt, ja, aber nicht ganz oben, nicht Weltstar, aber auch nicht Amateur, das ist so ein bisschen, da ist es dann immer kompliziert, anstrengend und
Ja, also die Erfahrung habe ich schon gemacht.
Die war
ja
spannend.
Ja.
Ja, okay. Vielleicht treffen wir sie noch.
Das wäre schön.
Deine Kontakte bringen uns zur Filmpremiere.
Und deine?
Und ich mache den Podcast.
Okay, gut.
Ja, und mein Name bringt uns da auch mit.
Natürlich.
Wenn du jetzt bei Insta eingibst, Meryl Deep, dann kommt sie als erstes Suchergebnis und ich komme direkt runter. Und ich habe mich so gefreut, weil der Algorithmus hat sich ganz lange natürlich nicht gecheckt.
Ja.
Ne? Aber ich bin jetzt direkt runter. Und Google hat am Anfang auch gesagt, meintest du Meryl Streep? Und dann war ich so,
Wenn du das nächste Mal, wenn sie das nächste Mal so einen Film rausbringt und dann so in Deutschland auf Promotour ist, dann müsstest du anfragen, ob du sie interviewen darfst. Wäre schön. So könntest du sie treffen.
Und du meinst, dann, sie kommt dafür nach Deutschland?
Manchmal kommen die ja dann nach Deutschland, machen so Promotour und dann haben sie so einen Pressetag und dann könntest du bei dem Pressetag versuchen, sie zu interviewen.
Think big, ne?
Naja, so big. Also ich meine, ist ja realistisch, oder?
Ja, ich mag's, wie du denkst. Ich ruf dich dann an. Sag ich, Christina, wir haben einen Termin. Du müsstest alles bitte absagen. Wir treffen sie.
Sehr gerne.
Ja, ja, ich finde aber, ich kann alles unterschreiben. Und ich glaube, was du und ich an ihr schätzen, sind die Werte.
Ja.
Dass sie Werte hat, sie auch offen kommuniziert, ja, ne, sich sehr einsetzt für Menschen, irgendwie bodenständig wirkt, das, was sie zeigt.
Ja.
Das ist dir ja auch wichtig, Werte zu haben, dich einzusetzen, auch für Minderheiten ja in der Fernsehlandschaft, Fernseh- und Filmlandschaft. Ne? Du bist ja immer eine, die sagt, queere Realitäten müssen mehr mit rein. Frauenbilder generell. Ja. Es wird immer der gleiche Typ gezeigt. Ja, ich glaube auch nach wie vor Frauendarstellung, ein großes Thema in der deutschen Gesellschaft. Weiß nicht, ob es in Brasilien anders ist.
Da gibt's gerade auch einen Umbruch, merke ich. Ich meine, ich verfolge das ja auch mehr aktuell so über Social Media oder einfach so über die Presse, aber da passiert ganz viel. Und ich finde das interessant, weil während wir gerade so ein bisschen zurückmarschieren, habe ich das Gefühl, auch so, wenn ich mir Besetzungen anschaue und so, ist das jetzt dieses Jahr bei weitem nicht mehr so divers wie noch vor 2 oder 3 Jahren. Und auch eher gerade so ein rückläufiger Trend.
Ah, in der Filmbranche.
Aha. Merke ich aber zum Beispiel in Brasilien, dass sich wirklich was verändert. Und was da interessant ist, ist, dass ich sage jetzt mal, die positiven Seiten von Social Media einen sehr großen Einfluss auf die Gesellschaft haben, weil das ein Zugang ist zu Informationen. Ne? Und die Frauen dort auch sehr viel oder beziehungsweise Schauspielerinnen sehr viel offener sprechen und auftreten und sehr viel preisgeben. Es wird viel selbstverständlicher über Gefühle gesprochen und so. Auch in Interviews, wo man hier sagen würde, wo es ja krass Oversharing oder sehr privat oder so, gibt es in Brasilien, glaube ich, einen anderen Umgang mit Emotionen und mit Gefühlen oder von sich auch vermeintliche Schwachstellen zu zeigen. Und ich glaube, dass das, gerade was das Frauenbild angeht, irgendwie ein Fortschritt ist, wo die uns ein bisschen voraus sind.
Na okay. Aber wenn ich dir so zuhöre, du trägst hier in Deutschland dazu deinen Teil bei, weil du auch eine Person bist, die ja rausgeht, offen ist, mit ihren Themen umgeht. Ich möchte tatsächlich auf das Thema ADHS hier hinaus.
Mhm.
Was ich sehr cool finde und sehr mutig. Und das ist ja, was mich inspiriert an Menschen. Wenn die, ne, Christina Dorego, Schauspielerin, toll, Glamour, Preise, Ruhm, super, aber wer ist die Frau dahinter? Und du zeigst diese Frau dahinter und sagst unter anderem auch offen, ich habe neuerdings, ist ja ganz frisch sozusagen, also das jetzt nicht seit Jahrzehnten so, du hast jetzt eine ADHS-Diagnose.
Ja.
So, Diagnose finde ich schon irgendwie ein doofes Wort, falsch, weil es gibt immer so einen Stempel von und ich möchte gar nicht so in Richtung, ah, du hast jetzt auch sowas, sondern eher, warum hast du das überhaupt testen lassen und was bringt dir das?
Ist so witzig, weil ich habe, glaube ich, das nur einmal in einem Nebensatz in einem Podcast gesagt, aber du bist eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Deswegen, also erstens schäme ich mich nicht dafür.
Mhm.
Zweitens.
Fantastisch.
Genau. Und dann finde ich es aber interessant, weil ich glaube auch da wieder so ein bisschen die Welt, in der ich lebe, die sogenannte Bubble, da ist das auch fein. Also und dann gehst du so.
Wer nicht dort wahrscheinlich
genau,
eher,
dann gehst
oder?
Gehst du da so raus, ja, dann merkst du so, ah krass, da sind super viele Vorurteile, was das angeht und es wird als Krankheit abgestempelt und so. Also die Diagnose habe ich schon seit ein paar Jahren und den Verdacht noch länger. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie, dass mein Gehirn und wie ich so Dinge mache, anders ist. Und ich rückblickend wirklich so ganz klassische Dinge wie in der Schule. Ich habe nie aufgepasst. Ich habe nicht ein einziges Mal in meinem Leben Hausaufgaben gemacht. Und ich bin da so durchgeschludert, weil ich dann auf kurze Zeit mir richtig reingeprügelt habe. So ganz klassisch. Dann stand natürlich auch in meinem Zeugnis irgendwie, Christina lenkt sich und ihre MitschülerInnen ab. MitschülerInnen stand dann nicht drin. Mitschüler.
Stand drin, lenkt sie ab.
Mhm. Ja, und einfach so eine gewisse Form von Konzentration, die mir fehlte, die ich aber zum Beispiel am Set immer total hatte oder die ich habe, wenn mich was wirklich interessiert, also der sogenannte Hyperfokus, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, also gibt einfach viele Dinge, die passen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich darunter gelitten habe. Also ich habe ganz oft gemerkt, dass ich darunter gelitten habe, dass ich anders war als viele anderen oder anders getickt habe und habe mich dann irgendwann mal beraten lassen und auch sozusagen Verdacht auf Depression oder irgendwie so. Aber dann war relativ schnell klar, dass das einfach ein sehr klassisches ADHS-Köpfchen ist, was ich da habe. Und die Diagnose hilft mir insofern, Verständnis für mich selbst aufzubringen, das auch als Superpower zu benutzen, weil ich bin schon extrem belastbar dadurch, muss aber immer aufpassen, und das ist was ich in der Vergangenheit manchmal nicht so gut gemacht habe, dass ich mich nicht zu sehr fordere oder auch merke, wo meine Grenzen sind. Das ist jetzt leichter geworden, weil ich ein Bewusstsein dafür habe und weil ich mich damit beschäftige. Und insgesamt einfach netter zu mir zu sein. Ich glaube, dabei, das hilft mir total. Und ja, also ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, dass ich das blöd finde, wenn alle gerade irgendwas, eine Trendkrankheit haben oder eine Trenddiagnose oder dies oder das. Bin ich auch so eine, die denkt so, oh ja, klar, so hast du dich jetzt selber mit Instagram diagnostiziert, finde ich schwierig. Aber ja, es hilft, das zu wissen.
Glaube ich, dass das nervig ist, dass das jetzt irgendwie viele haben. Ich glaube, es ist die Frage, wie nutzt du es? Mhm. Ne? Und du sagst, es gibt mir Selbsterkenntnis, ich verstehe mich besser, ist ja fantastisch. Ja. Ist das sogar eine Art Superpowers, finde ich ein richtig schönes Framing dafür, zu sagen, das ermöglicht dir ja auch wahrscheinlich Dinge. Schule und alles bin ich mit dabei. Einzige Ding, wo ich im Kopf hänge, ich bin jetzt nochmal eine Schublade. ADHS hat dir das H für Hyperaktivität mit drin. Du wirkst aber für mich unglaublich wie ein Ruhepol. Du bist ja wirklich in dir ruhend, du bist sanft, du bist. Aber bist du eigentlich die Energy-Maus, die wirklich sagt, ich habe einen Bewegungsdrang, ich muss auch still sitzen, ist nicht so meins. Und auch der Podcast dürfte so langsam, weil ich möchte gern wieder laufen.
Naja, das ist witzig, dass du das, ich find's ganz toll, wie aufmerksam du zuhörst. Deshalb bei mir war das Schwierigste, das rauszufinden, ob ich das H auch habe oder nicht.
Sonst wär's ja ADS. Das war früher, ne? Als wir Kinder waren, da hieß es ja erstmal nur ADS.
Genau.
Und dann irgendwann ADHS.
Genau. Und dann ich war bei so einer Spezialistin eben und ich musste dann, ich glaube, zweimal mehr kommen als so die ursprüngliche Diagnose. Ich glaube, das waren 2-3 Stunden. Ich musste öfter hin, weil nicht ganz klar war, ob ich eben hyperaktiv bin oder nicht. Und dann haben wir aber so über Situationen gesprochen wie Verreisen, wie verhältst du dich im Flieger, wie sitzt du da? Und dann auch ganz spannende Fragen, die sie mir gestellt hat.
Wie sitze ich da? Business Class? Ich liege?
Ja, genau. Also drehst du dich viel um? Also so auch wenn ich so sitze, also auch jetzt, ich könnte jetzt die ganze Zeit so ein bisschen mich anders hinsetzen, ich fummel mit Haaren und so, genau.
Du bist die Erste, die so auf die Position wechselt.
Genau.
Aber nur dezent, ja.
Und das war zum Beispiel was, wo ich gemerkt habe, extreme Coping-Strategien entwickelt, einfach im Laufe meines Lebens. Und so kamen wir dann aber drauf, dass ich auch das Haar habe. Und mir ist es irgendwann aufgefallen, dass wenn ich so mit meiner Partnerin da so auf dem Sofa liege und man ist eigentlich total am Chillen oder, weiß nicht, verkatert und glotzt und irgendwie guckt den ganzen Tag einfach nur Fernsehen, dass ich ständig aufstehe und was in der Küche mache, mich wieder hinsetze, die Wäsche noch anschmeiße, aufhänge, mich wieder hinsetze und so. Und das ist mir dann irgendwann aufgefallen. Ich dachte, da ist es ja, das kleine Haar. Deswegen, ja, ich klammere das immer so ein bisschen ein, aber es ist da.
Ja, okay. Und gib mir mehr positive Beispiele, weil du bist alles andere als Typ Opferhaltung. Ich armes Ding, jetzt habe ich ADHS, du nutzt das für dich, sogar eine Superpower. Wobei überall?
Im Job total, wenn mich ein Projekt catcht oder interessiert oder ein Thema interessiert, dann kann ich mich da so reinklemmen und das macht mir dann so einen Spaß, da dann die Fähigkeit zu haben, alles zu sehen. Also das, was sozusagen auch sehr anstrengend ist am ADHS, nämlich dass du oft
nicht
keinen
filtern kannst.
Genau. ist es schon so, dass ich auch darunter leide, wenn ich in eine Kneipe gehe oder so und es ist laut und ich habe einen schwierigen Tag oder so, dass ich alles höre. Ich höre, was am Nachbartisch gesprochen wird. Ich höre das Lied. Ich höre die Person, mit der ich spreche. Ich höre mein Handy. Also ich kriege einfach alles mit.
Das ist der negative Aspekt. Das ist
der negative Aspekt. Und wiederum ist der positive Aspekt, was ich irgendwann kurz erzählt habe. Ich gehe so durch die Straßen und gefühlt kriege ich alles mit, was um mich herum passiert. Mit Sicherheit nicht alles, aber sehr viel mehr als wahrscheinlich die meisten anderen Menschen.
Und am Set eben auch.
Genau. Und ich glaube, es macht mich, es hilft mir manchmal auch in der Empathie, beziehungsweise auch das zu sehen, was für jeden Einzelnen am Set auch ein Problem sein könnte oder eine Herausforderung sein könnte. Weil man eben alles mitbekommt und sehr aufmerksam ist dadurch. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil es ja eigentlich ja widersprüchlich ist zu dem, dass man so unaufmerksam ist oder sich nicht konzentrieren kann.
Ja, naja, Schule ist jetzt auch nicht freiwillig gewählt.
Nee.
So, ja. Aber wenn du eben into bist und das deine Leidenschaft ist, dein Projekt ist oder wie auch immer deine Rolle ist, na klar, dann Energie ohne Ende, wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste. So Set-Tage gehen ja doch gerne mal 14, 16 Stunden.
Ja.
Ja, okay. Noch irgendwas? Oder, ich meine, du hast jetzt seit ein paar Jahren die Diagnose. Erstmal, okay, Entspannung, Haken dran. Ich habe so etwas. Okay, toll. Jetzt hast du bestimmte Nutzen da draus gezogen. Bedeutet das noch irgendwas? Also hast du dein Leben verändert und gesagt, okay, weil ich das habe, ich weiß schon, du bist um 10 im Bett und stehst um 7:30 auf. Ne? Also bist du deswegen besonders sanft mit dir und sagst, ja, Christina, wir müssen aber auch ein bisschen gucken, dass wir ausgeglichen bleiben und im Einklang sind.
Ja, ich merke das immer noch ein bisschen zu spät, aber nicht mehr ganz so spät wie früher. Also was ich jetzt auch eben schon erwähnt habe, ich habe mir zum Beispiel in den letzten Monaten ganz schön viel aufgeladen, weil das ist so ein typischer ADHS-Kreislauf. Du machst was, dann fragt noch einer, kannst du das auch noch machen? Dann sagst du nicht nein, weil du kriegst das auch noch hin. Und dann geht das irgendwie diese Spirale so weiter. Und eigentlich merkst du dann so ein bisschen zu spät, wenn es zu viel war. Dazu kommt, dass ich dann, weiß nicht, Schwierigkeiten habe, manchmal nein zu sagen oder so. Und jetzt habe ich zum Beispiel den roten Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte.
Also, ob du dein Leben deswegen bewusster, ruhig und im Einklang lebst und sagst, ich muss ein bisschen auf mich gucken. Also, dass du heute seit dem Wissen Dinge anders machst, als du sie früher gemacht hättest.
Ja, ich glaube.
Also Bars meiden zum Beispiel. Dass du sagst, nee, ich gehe gerne in eine Bar, es tut mir aber nicht gut, ich lasse es.
Ich probiere es erstmal und wenn ich dann merke, es tut mir nicht gut, dann muss ich gehen. So, das eher. Dass ich dann schneller reagiere.
Ja.
So, das schon.
Und würdest du es zweiteilen und sagen, in der Kindheit war es sicherlich hinderlich und es hat es mir schwer gemacht, Schule und Co. zu funktionieren. Aber heute in meiner eigenen Lebensrealität, die ich mir gebaut habe, am Set und Co., ist es eigentlich sogar ganz gut, es zu haben.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall, nutze ich es jetzt für meinen Vorteil. Und früher dadurch, dass es, habe ich mich damit eher einsam gefühlt, ist jetzt ein bisschen drastisch gesagt, aber es hat mich ja eher anders fühlen lassen, so als die anderen Kinder oder irgendwie gemerkt, so ja, ich interessiere mich manchmal für Dinge, für die sich kein anderer interessiert und das ist ja auch okay und das ist ja auch normal, aber das ist bei mir dann immer so sehr doll war zum Beispiel.
Ja, die Christina, die war schon immer anders. Das wundert uns ja auch nicht, dass die Schauspielerin geworden ist. Sie war schon immer ein ganz besonderes Kind. Ja, ja. Wir wissen es nicht. Andererseits glaube ich, weil du auch gesagt hattest, heute hat das jeder. Ich frage mich manchmal, oder alle haben das, schauen wir genauer hin. War früher, als du und ich Kind waren, nicht einfach nicht die Zeit. Da ging es noch mehr um Funktionieren und weniger psychische Wehwehchen. Haben heute so viele Menschen die Diagnose, weil es auch wirklich so ist, weil wir einfach genauer schauen, nicht nur was körperlich bei den Menschen ist, sondern was auch eben mental, psychisch los ist. Vielleicht auch das, einfach mehr Sensibilität in der Gesellschaft.
Ja, mit Sicherheit. Und was ich mich aber schon frage, und das meine ich sehr kritisch, ich frage mich wirklich, ob all diese Leute, die sagen, sie haben das wirklich eine Diagnose haben, weil wenn ich mir anschaue und ich habe ein sehr gutes Netzwerk, ich habe Möglichkeiten auch privat sozusagen was zu bezahlen dafür, dass ich irgendwo eine Ärztin finde, die mich dann diagnostiziert. Und ich frage mich halt, wenn ihr alle diagnostizierte ADHS-Lern seid, wie habt ihr das gemacht mit der Diagnose? Weil dann teilt bitte euer Wissen, weil das ist so schwer an Termine zu kommen, an Profis zu kommen, die diese Diagnose tatsächlich stellen können. Deswegen bin ich da nur sehr kritisch, wenn das eine Social-Media-Diagnose ist, Weiß ich nicht.
Ist herrlich, eine Social Media, ja, die
erklärt. Aber ne, ansonsten ja, hoffe ich, dass es so ist, wie du beschrieben ja hast. Dann hoffe ich wirklich sehr, dass es jetzt ist, dass es da andere Bewusstsein für gibt und andere Aufklärung über solche Themen.
Mhm. Ja, und die Frage ist natürlich immer, was mache ich da draus, wenn ich durch die Welt renne und sage, ich habe etwas, in dem Fall ADHS. Was ist mein Ziel damit? Also, wenn man das nutzt wie du und sagt, jetzt kenne ich mich besser, kann mich besser, also kann mein Leben besser managen, fantastisch. Wenn ich es aber nutze, um zu sagen, ja, ich kann ja gar nicht pünktlich sein, ich habe ja ADHS. Also ich erlebe leider so oft, dass Menschen das als Ausrede für alles auf einmal nutzen.
Ich
mich frage, nee, aber warum denn? Wir müssen leider alle trotzdem in diesem System funktionieren. That's how it is. Ja, ja, genau.
Ja, da bin ich aber auch da sehr pragmatisch und denke, nee, sorry, es ist auch keine Ausrede für alles.
Ja, genau.
Ja, aber das sehe ich bei, ehrlich gesagt, bei sehr vielen Dingen so.
Ja, du könntest dir wahrscheinlich nicht erlauben, als Schauspielerin zu sagen, ich habe verschlafen und alle stehen am Set und du kommst halt eine Dreiviertelstunde zu spät mit ungekämmten Haaren. Ah, sorry, Leute, ist mein ADHS reingekickt.
Nee, also.
Das würde auf wenig Verständnis treffen.
Ja.
Ja. Ja. Und auf weniger Jobs in der Zukunft.
Wahrscheinlich.
Ja, 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 total. Aber
Ne, dass man mal verschläft, ist ja menschlich. Das hat ja nicht immer zwingend was mit so. Ich glaube nur,
ja,
ich glaube halt, ich bin, was sowas angeht, immer ein bisschen, ich sag mal, streng, dass ich stehe da wirklich nicht drauf, wenn Leute sagen, ja, weiß nicht, weil das und das mal passiert ist, bin ich jetzt so und so und darf mich so und so daneben benehmen oder darf so mit Menschen umgehen. Denke ich so, nein, darfst du nicht.
Nein, also, das ist halt keine Entschuldigung und keine Ausrede. Und trotzdem gilt es, die Verantwortung zu übernehmen für dein Leben, ne? Mhm. So. Ja. Was nicht an dieser Stelle heißen soll, dass es nicht Menschen gibt, die so schwer die Symptome haben, dass sie eben es nicht schaffen, pünktlich zu sein. Klar, aber da muss man dann ganz andere Wege finden mit Alltagsbetreuung oder sonst was, damit diese Menschen, ne? Aber ne, wir, wie wir es jetzt gerade so haben, so im Alltag Menschen, die eben gerne das mal als Entschuldigung nutzen. So, andererseits frage ich mich an der Stelle, haben du und ich uns im Leben nicht schon öfter unpassend, nicht wirklich in diese Welt passend gefühlt, weil jetzt teilen du und ich Queerness, also queere Lebensrealität. Und das ist ja intersektional, nennt man das ja dann, wenn mehrere Diversitätsfaktoren zusammenkommen. Mhm. Also bei dir sind es eigentlich drei. Du bist eine Frau, vom Geschlecht her schon benachteiligt, immer noch in dieser Gesellschaft. Jetzt bist du auch noch queer, also Sexualität auch eine Säule. Und jetzt gibt's auch noch die neurodivergente Komponente, ADHS.
Und Ausländerin.
Hast du recht. Und Migrationshintergrund. Ja.
Ja.
So.
Ja.
Vierfache, das ist ja intersektional, du bist ja Intersektionalität par excellence. So. Und nehmen wir mal an, wir hätten nur eins davon. Bei mir nur queer sein, bei dir vielleicht nur Neurodivergenz und so weiter. Wir fühlen uns ja alle irgendwie mal nicht ganz zugehörig und passend auf dieser Welt, oder?
Ja, total. Ich glaube, was es für mich leichter macht als für andere, ich sag jetzt mal Flinterpersonen, die das Gleiche teilen, dass ich eben sehr, ich sag mal, heteronormativ gelesen werden kann, hilft mir auf jeden Fall schon mal einfacher durch die Welt zu kommen als Menschen, die vielleicht nicht ganz so normativ durch die Gesellschaft schleudern können wie ich. Das ist jetzt ja nicht von mir so gewählt, damit ich es einfacher habe, sondern ich so, wie ich aussehe, das ist, wie ich aussehen möchte. Und ich fühle mich ja wohl mit meinem Körper. Ich kann mich mit meinem Körper identifizieren, mit meiner Weiblichkeit. Das macht schon mal vieles leichter. Man sieht mir meine brasilianische Herkunft nicht direkt an.
Was übrigens auch kein Nachteil wäre, wenn, oder?
Naja, es geht jetzt ja eher sozusagen um, sieht man jetzt Deutsch, alles, genau. Ja. So, ich meine, mir wurde empfohlen, als ich angefangen habe zu spielen, dass ich meinen Nachnamen ändern soll, weil sonst geht man davon aus, ich bin keine Deutsche. Und ich denke, also ich bin ja im klassischen Sinne auch keine Deutsche. Also,
ja, ja, ja. Got the point, ja. Ja.
Und deswegen, glaube ich, habe ich es ein bisschen leichter. Also ich auch da habe ich jetzt wieder sozusagen den Punkt vergessen, worauf ich hinaus wollte.
Na, nee, du hast einen super Punkt gebracht, weil ich, meine Frage war an dich, fühlst du dich nicht manchmal unpassend in dieser Welt, eben aufgrund von ADHS, aber sicherlich auch aufgrund anderer Faktoren. Und du eben sagst, ja, es gibt viele Faktoren.
Ja.
Und was ich so schön daran finde, ist, man würde es dir nicht ansehen. Sehe ich dich auf der Straße, sehe ich eine junge, gut aussehende Frau und würde nicht vermuten, dass sie sich nicht zuhören, nicht passen fühlt. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Genau. Wie viele Menschen auf dieser Welt doch rumlaufen auf diesem Planeten und merken, dieses System, Schule, Arbeit, Rolle, wie auch immer, das passt gar nicht so richtig ganz zu mir. Und da doch irgendwie aber durch müssen und einen Weg finden müssen. So.
Genau, und ich glaube eben, dass all das ja trotzdem in mir stattfindet. Und ich glaube nur, dass man mir das halt nicht immer ansieht oder anmerkt.
Mhm. Und du suchst dir Wege offensichtlich, wie es gehen kann.
Ja.
Ja. So, jetzt hast du die Diagnose und jetzt weißt du besser Bescheid.
Ja.
Über dich. Ja, das ist aber auch etwas, was dich grundsätzlich interessiert, oder? Zu wissen, wer du bist als Mensch, was macht dich aus, dich kennenzulernen, so nehme ich das wahr.
Ja, also ich finde das nicht nur bei mir spannend, sondern auch bei anderen Menschen. Ich finde es ja einfach prinzipiell toll, wenn man sich begegnet, so sich zu zeigen. Und das ist ja auch, sonst interessiert mich die Begegnung auch nicht so sehr, weil was soll ich jetzt mit so einer oberflächlichen Smalltalk-Ebene? Ich finde es immer spannend, wirklich mehr von den Personen zu erfahren. So.
Das ist etwas, womit du gar nichts anfangen kannst, ne? Smalltalk, mal kurz, ach, hallo, hallo, Foto hier, Foto da.
Den bin ich aber auch mit überfordert. Also ich weiß dann immer nicht genau, wie das geht. Ich bin auch einfach, auch das ist ja sehr klassisch für ADHSlerInnen, eine absolute Oversharer. Also ich gebe sehr schnell sehr viel von mir preis. So. Und das ist ja auch manchmal, glaube ich, komisch für andere Leute. Für mich ist das völlig normal. Und ich mag das auch, wenn andere Menschen mir so begegnen, dass sie mir mitteilen, wer sie sind.
Ja, ist interessant, weil ich da eher auf deiner Seite stehe. Ist doch total interessant. Das macht doch Menschen echt, wenn sie viel von sich erzählen. Natürlich, es gibt auch so ein distanzloses, ich schere alles. Dann fragt man sich manchmal schon, okay, muss jetzt nicht im zweiten Satz gleich alle deine Themen auspacken. Aber grundsätzlich ist es doch viel interessanter ein Gespräch, wenn Menschen direkt was Handfestes erzählen, anstatt Smalltalk und Blabla zu machen. Ich denke, das so oft auf Veranstaltungen, toll, was hat das jetzt gebracht? So, ich würde Menschen immer gerne lieber fragen, da bist halt direkt am Ziel, aber warum tust du, was du tust? Warum stehst du morgens auf? Machst du eigentlich gerne? Wie lebst denn du dein One-Way-Ticket hier?
Und wenn du das fragst, ist die Menschen aber total überfordert mit der Frage. Viele, nicht alle, aber viele sind dann so, fühlen sich vom Kopf gestoßen oder also ne, sind dann perplex.
Ja, genau. Sie sind perplex und dann wird es entweder weggelächelt oder es kommt halt kurz was und dann gibt es aber eben auch die Antwort und dann wird's Gespräch spannend.
Ja.
Weil alles andere wissen wir ja schon. Ja. Wir brauchen uns nicht über die Häppchen und die Drinks hier unterhalten. Sie sind okay. Vielleicht sind sie lecker. Toll.
Ja.
So. Bringt aber nichts. Ja. Guck mal, da steigt der Milo auch mit ins Gespräch ein. Vor allem, weil jetzt der Starkregen kommt.
Ja, das ist richtig krass. Also ihr könnt es vielleicht nicht hören und nicht sehen, aber es stürmt und regnet ganz doll gerade.
Ja.
Aber das macht hier nichts, können wir auch rausschneiden,
oder? Das macht's eigentlich auch ein bisschen gemütlich, ne?
Jawohl.
Ja. Sag mal, um das Ganze so ein bisschen zusammenzubringen und rund. Queerness, ADHS und danke auch übrigens fürs Teilen, wenn es das erste Mal in der Ausführlichkeit war.
Ja, absolut. Ich war kurz so, ach krass, ja, ist das ein Thema? Ja, klar, ist doch ein spannendes Thema, ja.
Ja, na klar, bevor wir über Smalltalk reden, dein Outfit ist auch fantastisch, aber das ist damit auch alles gesagt. Ja. Spannender ist, wie gehst du damit um? So, und wie suchst du dir deinen Platz, wie hast du deinen Platz hier gefunden mit deinen Merkmalen? Ich nenne das mal jetzt ganz kompliziert, mit deinen Merkmalen. Also, wie hast du das gemacht?
Wo genau? Welchen Platz meinst du genau? Man hat ja so viele verschiedene Plätze oder man spielt ja so viele verschiedene Rollen.
Nehmen wir zwei. Mhm. In deinem Privatleben als Christina Partnerin, Freundin, so, wie findest du da deinen Platz? Da gibt's ja auch sehr viel Unterschiedliches. Und natürlich auch in der Arbeitswelt. Schon auch ein bisschen mit Blick auf, wenn ich dir zuhöre, ist das super inspirierend, was kann ich da für mich mitnehmen? Mhm. Also, wie bist du da vorgegangen? War das intuitiv? Aber kannst du jetzt im Nachhinein sagen, hat schon Sinn gemacht, dass ich wie folgt gehandelt habe?
Ich glaube, dass ich versuche, Dinge zu erklären oder auch zu erklären, was mir Dinge leichter machen würde. Und prinzipiell kann ich auch sehr gut damit umgehen, wenn mir jemand erklärt, warum man so und so agiert zum Beispiel. Ich kann auch sehr gut mit Kritik umgehen oder mit Hinweisen darauf, wenn ich mich jetzt irgendwie blöd verhalten habe, wenn man mir das erklärt, warum die Person vielleicht verletzt davon ist. Und da reicht mir nicht ein, weil du das jetzt falsch gemacht hast, sondern weil das in mir das und das auslöst, weil ich die und die Erfahrung gemacht habe. So, dann kann ich sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist, aber...
Nee, wir kommen da
dann, genau, total. Dann kann ich irgendwie wirklich sehr gut, glaube ich, mit fast allen Themen umgehen. Und ich glaube, ich handhabe das so, dass ich erkläre, pass auf, heute bin ich aus dem und dem Grund überfordert und dann kam vielleicht noch, weiß ich nicht, der Starkregen dazu, dadurch kam die Bahn zu spät und dadurch ist mein ganzer Zeitplan und dann, wenn sozusagen meine ganze Organisation, was ja eine Form von Kompensation ist oder ne, ich muss mir ja ein sehr krasses Gerüst bauen, damit mein Alltag funktioniert, damit ich gut in meinem Alltag funktioniere und wenn da dann was kommt, was das so ein bisschen rüttet, dann habe ich das meistens mit eingeplant, soweit denke ich ja schon. Oh, der Milo, dem geht's richtig gut. Wenn ihr das jetzt hört, das ist mein Hund, der im Hintergrund stöhnt.
Der hat es nochmal bekräftigt. Ja. Ihr habt euch dann super Gerüst gebaut.
Ja, genau. Und dann, glaube ich, ist einfach eine offene Kommunikation darüber. Und natürlich muss man das jetzt nicht beim Chef machen oder bei der Chefin, irgendwie zu sagen, oh, heute kann ich ganz schwer filtern. Man muss sich auch da so ein bisschen am Zippel reißen. Aber ich glaube, in meinem privaten Umfeld kann ich das einfach sehr gut erklären. Aber inzwischen, ja, auch so gut auf mich aufpassen, dass viele Situationen vermeidbar sind.
Das ist total schön. Ja. Das heißt, es sind so zwei Komponenten. A, du hast halt gelernt, du organisierst und strukturierst dich dementsprechend, weil du weißt, ich möchte funktionieren und es gibt eben Dinge, die da ich baue einfach Zeitpuffer ein oder so. Genau. Und auf der anderen Seite gehst du aber schon proaktiv damit um in der Kommunikation und sagst, also du verweigerst ja nicht und sagst, nee, weil heute, weil es regnet, kann ich nicht, aber du erklärst, warum. Ja. Es stresst mich selbst total, ich bin zu spät, es war aber halt schwierig mit Hund und Regen und so weiter. Ja, ich glaube, das würde so viel helfen in dieser Welt, wenn wir alle, und es kostet ja auch Mut, mehr Mut hätten zu sagen, wie es ist. Ja. So, ändert nichts daran, dass du zu spät bist, aber wenn du eine Ausrede findest, werden wir es auch merken. Ja. Warum nicht?
Meistens merkt man ja, dass man, also zu spät ist ja schon recht früh. Das heißt, wenn ich merke, irgendwie ich komme zu spät und das merke ich dann in der Regel schon so, wenn ich aus dem Haus gehe und merke, okay, das ist jetzt ein bisschen, dann kann ich ja da schon Bescheid sagen. Das heißt, die Person ist vielleicht noch gar nicht aus dem Haus gegangen oder so. Man muss aber dazu sagen, auch wenn ich heute 6 Minuten zu spät gekommen bin, ich bin an sich eine sehr pünktliche Person. Und da, weil mir das so viel bedeutet, mir ist das wichtig, dass Menschen auch mir gegenüber pünktlich sind, weil das eine Form von Respekt ist. Und das war viele Jahre gar kein Problem für mich. Und seit ein paar Monaten, eigentlich seitdem ich wieder so ja vorwiegend in Köln bin und neue Wege, andere U-Bahn-Abstände, wann die fahren. Und ich merke so, ja, fuck, es haut nicht mehr hin, wie ich das vorher gemacht habe. Und die Wege sind dann doch gar nicht so weit, aber brauchen länger. Und dass ich da jetzt gerade in so einer Phase bin, wo ich manchmal merke, ah, fuck, ein bisschen knapp geworden. Und das mag ich nicht. Ich versuche zu vermeiden, dass ich in Stresssituationen komme. Ah. Und ich glaube, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, das ist das Wichtigste im Umgang mit ADHS. Ich versuche zu vermeiden, in Stress zu geraten. Das heißt, ich packe meinen Koffer meistens schon Tage, bevor es losgeht. Ich plane meine Zugfahrten. Ich plane den Hund mit ein. Ich plane die Verspätung der Bahn mit ein. Ich plane mein Mittagessen ein. Also ich plane einfach so viel es geht ein. Was aber natürlich auch immer bedeutet, dass ich immer sehr viel denken muss.
Ich wollte gerade sagen, das klingt auch ein bisschen nach Anstrengung. Es erleichtert dir dein Leben, weil du in diesem Konstrukt funktionieren kannst. Aber es kostet dich auch Kraft, weil du es tun musst.
Ja, es erleichtert mich in meinem Leben und mit miteinander mit meinem Umfeld, sowohl beruflich als auch privat. Hm. Ich muss einfach sehr gut organisiert sein. Ja.
Ich möchte an der Stelle übrigens sagen, dass du in Köln zu spät bist, das hat nichts mit dir zu tun, das liegt an der Stadt. Diese Stadt hat ein sehr schlecht funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem. Das ist anders, das hat wirklich nichts mit dir zu tun. Das versteht der Kölner und die Kölnerin auch. Jetzt ist mir der zweite Punkt tatsächlich entfallen. Du strukturierst dich sehr gut, du organisierst dich, das ist super. Und ja, okay, dadurch kommst du nicht in diese Stresssituationen. Das macht es natürlich leichter. Ach genau, und der zweite Punkt war, man hätte ja auch einfach vermuten können, dass du dafür Personal hast. Eine Assistenz, die dein Leben strukturiert, die das macht, die guckt, Christina sei hier, sei da, der Kühlschrank ist voll und es wurde geputzt und have fun im Feierabend.
Nee,
gar keiner, der dir die Last des Alltags abnimmt.
Also in ganz wilden Phasen, da hat man vielleicht mal jemand, der durch die Wohnung geht, weil, also wenn man wirklich, wie du beschrieben hast, wenn man eine Serie dreht in der Hauptrolle, dann bist du einfach 15 Stunden unterwegs, so. Und dann, also, ne, dann lernst du Text am Wochenende. Das kann sein, dass ich mir da mal jemand gönne, der dann mal die Wohnung oder die Wohnung macht. Ja. Aber ansonsten muss ich meinen Alltag genauso wie jeder andere und jede andere auch strukturieren, organisieren, einkaufen gehen, Wäsche waschen, ganz normal wie alle anderen.
Das gibt's ja nicht. Das Leben einer deutschen preisgekrönten Schauspielerin, ja? Danke dir. Das ist richtig cool, weil ich finde, der Umgang damit mit ADHS kann ein positiver sein, wie wir sehen. Und vor allem, wie du es machst, ne? Du bleibst total in der Verantwortung und sagst, ja, habe ich, jetzt weiß ich's, aber ich muss trotzdem Wege finden, wie ich damit umgehen kann und mein Leben auf die Reihe kriege. Super cool.
Ja,
ist richtig schön. Danke. Und ich stelle mit Erschrecken fest, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge.
Wow.
Aber noch nicht ganz. Denn es fehlen, wie könnte es anders sein, natürlich noch die drei Deep Notes. Und zwar hast du da ein Gefäß vor dir mit roten Zetteln. Das reiche ich dir gerne mal an. Das sind Deep Notes, da sind nochmal Fragen drauf. Völlig random. Manche sind sehr tief, manche weniger tief. Und ich würde dich bitten, drei zu ziehen und die machen wir zum Abschluss. Das ist ein Ritual.
Schön, ja.
Mit jeder Person, die hier ist, machen wir das.
Okay. Guck mal, fallen schon welche raus. Ich habe drei gefunden. Die kommen wieder rein. Okay, die erste. Was würdest du nie wegwerfen und warum?
Spannend.
Ich habe so zwei Ringe. Die würde ich nie wegwerfen, weil die mir viel bedeuten. Die erinnern mich an jemanden. Und den einen habe ich mir selber mal geschenkt. Also da hatte ich den Edelstein und dann bin ich zum Goldschmied gegangen und habe gesagt, wie ich den gerne gefasst hätte und so. Und der bedeutet mir ganz viel, weil das war so ein Geschenk, das habe ich an mich selbst gemacht.
Cool.
Also das würde ich nie wegschmeißen.
Ja.
Soll ich wieder reintun?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ach so, die dürfen sich nicht wiederholen?
Keine Person in diesem Podcast
bekommt. Oh, guck mal, hier sind zwei.
Bekommt.
Warte, ich muss mich mal aussehen.
Ganz kurz noch, trägst du den Ring?
Nee, jetzt gerade nicht.
Ah,
nee, der
aber
ist
der hat natürlich einen unglaublichen Wert, wenn du den selbst geschenkt hast und er auch noch ein Unikat ist.
Ja, ich trage den selten, aber ich habe den oft so, weiß nicht, bei Premieren oder so trage ich den dann. Oder zu besonderen Anlässen.
Ja.
Huch, da waren jetzt echt
viele. Jetzt hast du aber echt viele, du sollst mehr beantworten, merkst du schon, ne?
Wie heißt dein innerer Schweinehund? Gib ihm einen Namen und eine Rolle.
Also, fantastisch. Gerade du. Welche Rolle hat er und wie heißt er?
Also mein innerer Schweinehund ist, glaube ich, ein Clown und tanzt so die ganze Zeit in meinem Kopf rum und ist so, mach doch lieber erst das, bevor du das machst und so. Also, aber einen Namen, weiß ich, Trolli oder so, weil das, ich stelle mir den wirklich wie so einen kleinen Troll vor. Kennst du noch von früher diese, wie hießen denn diese mit den Haaren?
Ja, wo man so die Haare stylen konnte, ne, bei diesen Clowns und die waren so fest, die Haare nach links und nach rechts.
Bisschen so. Ach ja, nicht rein. Okay, und zuletzt. Welche Macke an dir liebst du?
Auch schön.
Ja, also ich kann schon sehr albern sein und ich mag das, dass ich dann so, weiß nicht, in so einer Leichtigkeit sein kann und einfach richtig doll Quatsch reden kann oder rumblödeln kann. Und das passiert manchmal wie so ein Tick, wie so ein, weiß nicht, ich habe einfach sehr viel Freude an Quatsch und das mag ich an mir.
Das mag ich auch, das mögen wir alle. Quatsch ist so wichtig in dieser Welt, oder? Also ich meine, gerade jetzt, wo wir in Zeiten leben, die eher streng sind.
Ja.
Und von einem komischen Wind geprägt. Quatsch, hey, weiter mit dem Quatsch, super.
Brauchen.
Ist halt auch ein bisschen Comedy, ne?
Bisschen schon.
Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich total. Es war richtig schön. Danke für die Offenheit.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, von Herzen gerne. Ihr Lieben, ich bin beseelt und richtig glücklich. Was für eine fantastische Frau. Findest du das nicht auch so inspirierend? Diese Schauspielwelt und gleichzeitig dieser Tiefgang dahinter mit Gedanken übers Leben, den eigenen Umgang, vor allem die Verantwortung zu übernehmen für das, wie es eben ist. Ich werde, glaube ich, noch sehr lange an dieses Gespräch zurückdenken. Ich habe es unglaublich bereichernd empfunden und ich hoffe, du auch. Und wenn dir das gefallen hat und du es noch nicht getan hast, dann bewerte doch diesen Podcast gerne mit 5 Sternen und vor allem lass mich wie immer in den Kommentaren wissen, wie hat es dir gefallen, was ist dein Insight, deine Erkenntnis, die du mitnimmst und dann sei doch gespannt auf die nächste Folge, die kommt schon ganz bald, alle 2 Wochen und wenn du keine verpassen willst, abonniere den Podcast oder folge mir auf Instagram und dann weißt du Bescheid und bist up to date. Danke fürs Reinhören, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, deine Meryl.